Die Predigt heute widmet sich dem Thema von unserer Gebetslesung. Einige von euch werden diese Hefte gesehen haben und viele von euch habe ich auch an den Abenden gesehen. In der Predigt werde ich einige der Gedanken von dieser Woche noch einmal zusammenfassen und noch vertiefen. Und in der Vorbereitung ist mir etwas Interessantes aufgefallen. Der Titel der Lesung im Deutschen und im Englischen ist unterschiedlich. Im Deutschen trägt unsere Lektion den Titel Wachstum durch Jüngerschaft. Wachstum durch Jüngerschaft. Und ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt. Wachstum durch Jüngerschaft. Da stelle ich mir vor, okay, wie, wenn ich ein Jünger von Jesus bin, wie kann ich wachsen? Wie kann ich mich entwickeln? Wie kann ich stärker werden in meinem Glauben? Aber im Englischen lautet der Titel ein wenig anders, und zwar Growing Disciples. Growing Disciples. Und das lässt sich schwer übersetzen, aber es bedeutet ungefähr so viel wie Jünger heranwachsen lassen. Und das ist etwas, was natürlich auf uns persönlich zutrifft, aber es ist auch ein Prozess, in dem wir beteiligt sind. Growing Disciples, das ist etwas, was wir auch tun mit anderen. Wir können ihnen dabei helfen, heranzuwachsen. Und ich habe in der ganzen Lektionswoche diese Spannung gespürt zwischen den beiden Aspekten von Jüngerschaft. Das, was nur uns betrifft, das, was uns und unserem Wachstum dient, aber auch das, wo wir an anderen Menschen und an ihrem Wachstum beteiligt sein dürfen. Die Frage in unserem Glauben, worauf wir den Schwerpunkt setzen, ist entscheidend. Auf uns oder auf andere? Ich glaube, für ein gesundes Mittelmaß braucht es beides. Die verschiedenen Schreiber der einzelnen Themen der Tage haben ganz unterschiedliche Definitionen davon gegeben, was es denn eigentlich bedeutet, ein Jünger zu sein. In der Einführung am ersten Abend von Ted Wilson hier fasst er das sehr kurz zusammen und sagt, Jünger zu sein beginnt damit, dass man Jesus nachfolgt. Durch Bibelstudium und Gebet Zeit mit ihm verbringt und ihm folgt, wohin er führt. Also Jesus nachfolgen, Bibel lesen und beten. Das sind schon mal ganz wichtige Aspekte. Zeit mit Jesus verbringen. Und das wird auch von anderen Schreibern betont, wie wichtig es ist, dass wir Zeit mit Jesus verbringen. Was heißt das? Wenn ich Zeit mit meiner Frau verbringe, dann sitze ich vielleicht mit ihr vor dem Fernseher. Aber das ist schon etwas anderes, als wenn ich meiner Frau gegenüber sitze und mit ihr spreche. Und es ist noch einmal etwas anderes, wenn ich mit meiner Frau gemeinsam an einem wertvollen Projekt arbeite. Wenn wir auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet miteinander Zeit verbringen und uns für etwas einsetzen. Das schätze ich ganz besonders in der Zeit, die ich mit ihr verbringe. Ted Wilson schreibt auch noch Folgendes. Er sagt, einfach ausgedrückt ist das Ziel eines jeden wahren Jüngers, wie Jesus zu sein. Und das ist eine Definition, die wird uns noch mehrmals begegnen. Jünger zu sein bedeutet sein wie Jesus. Und der erste Schritt im Prozess der Jüngerschaft, klarerweise, besteht darin, dass wir selbst Jünger werden. Und dann werden hier noch verschiedene Aspekte genannt. Wir haben schon gehört, die Zeit, die Bibel, das Gebet, aber auch noch der Gedanke, ihm alles zu übergeben und seinen Geboten zu gehorchen, wird hier betont am Montag. Sonntag. Am Montag ergänzt noch Joseph Kidder einige Aspekte und ich bin froh, dass wir das dass wir dieses Spektrum noch erweitern. Weil nur Bibel lesen, nur beten, nur die Gebote Gottes halten, das ist noch ein bisschen wenig. Hier hören wir noch, Jünger zu sein bedeutet auch, Gott anzubeten. Das, was wir auch hier machen. Ihn zu loben, für ihn zu singen. Jünger zu sein bedeutet auch, Gemeinschaft mit anderen Jüngern zu haben. Es bedeutet, die Welt zu erreichen durch unseren Dienst und durch das Evangelium. Und schließlich sogar, und das ist sehr breit formuliert, die Gegenwart Gottes zu praktizieren. Gott kann in jedem Moment unseres Lebens in unserem Bewusstsein gegenwärtig sein. Und an einem anderen Tag von einem weiteren Schreiber hören wir dann auch noch diesen Gedanken von, wie wichtig es auch ist, als Jünger immer wieder bewusst Ruhe zu finden. Gott auch in der Ruhe zu begegnen. Und dafür ist natürlich der Sabbat in besonders guter Weise geeignet. Und gerade diese Ruhe ist es, was uns ja so oft fehlt. Unsere Lebensgewohnheiten sind oft nicht darauf ausgerichtet, dass wir Ruhe finden. Wir hetzen von einer Aktivität in die nächste. Und wie wollen wir uns denn da bildlich gesprochen zu den Füßen Jesu hinknien und ihm zuhören oder einfach mit ihm Zeit verbringen, wenn wir gar nicht die Zeit und die Ruhe dafür haben? Jünger zu sein umfasst unseren Kopf, unser Herz, aber auch unsere Hände. Und noch ein weiterer interessanter Unterschied zwischen dem Deutschen und dem Englischen ist in dem Begriff. Auf Deutsch sagen wir Jüngerschaft. Und auch Jüngerschaft ist in erster Linie auf mich selbst fokussiert. Im Englischen der Begriff Discipleship hat wiederum beide Aspekte. Discipleship, das umfasst mich, aber es ist auch ein Prozess, in dem ich jemanden anderen begleite. Beides ist ganz entscheidend. Natürlich kann ich nichts weitergeben, was ich nicht selbst erlebt habe. Aber ich kann auch nicht wirklich ein Jünger sein, ohne auch andere zu Jüngern zu machen. Das gehört genauso dazu. Teilen, was ich erlebt habe, und diesem Auftrag von Jesus nachkommen, der gesagt hat, machet zu Jüngern alle Völker. Das ist genauso Teil von Jüngerschaft. Als die Jünger Zeit mit Jesus verbrachten, lernten sie, ihm zu vertrauen. Wir vertrauen Jesus durch die Erfahrungen, die wir machen. Aber gleichzeitig haben die Jünger Jesus auch beobachtet. Sie haben ihm dabei zugesehen, wie Jesus mit anderen Menschen umgegangen ist. Sie haben ihm dabei zugesehen, wie er ihnen mit Würde und Mitgefühl begegnet ist, wie er ihnen mit Wahrheit begegnet ist. Und das haben sie sich selbst zu Herzen genommen. Und es war kein Zufall, dass Jesus mit seinen Jüngern auch so viel Zeit in der Wildnis, in der Natur verbracht hat. Denn ich glaube, auch Jüngerschaft bedeutet ein Stück weit Gott in der Natur zu begegnen. Und schließlich noch ein letzter Aspekt in dieser Liste der verschiedenen Dinge, die uns betreffen, ist, ein Jünger ist auch jemand, der ganz bewusst Dankbarkeit übt. Und Dankbarkeit Gott gegenüber allen möglichen Dingen in unserem Leben zu lernen, ist sehr entscheidend und heilsam. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, wenn wir ihn kennenlernen in seinem Wort und in seiner Tat, wenn wir ihn beobachten, dann können wir sehen, wie sehr Gott uns liebt und dadurch auch lernen, andere Menschen zu lieben. In diesem Sinn, einer dieser Sätze möchte ich zusammenfassen. Ein Jünger ist ein Mensch, der in jeder Hinsicht Jesus ähnlicher wird. Aber dieser Aspekt ist etwas, was nicht im Privaten geschieht. Jünger sein ist keine Privatsache, die nur zwischen mir und Gott geschieht. auch andere Menschen müssen durch mein Jüngersein gesegnet werden. Und so ist ein Jünger jemand, der die Lehre und das Leben des Meisters nachahmt und das, was er gelernt hat, auch anwendet. Und dafür gibt es so viele verschiedene Felder, in denen wir das tun können. Wir sind herausgefordert, Jesus darzustellen als Eltern. Wir dürfen Jesus verkörpern in unseren Ehen, im Umgang miteinander. Auch Kinder können Jünger sein, indem sie lernen, gehorsam zu sein ihren Eltern, indem sie liebevoll miteinander umgehen. Den jungen Menschen wird geraten, seid ein Vorbild für andere. Und gerade heute haben wir ein wenig darüber gesprochen, auch in der Lektion mit den Teenagern, wie wichtig es ist, in dem, wie wir mit anderen umgehen, auch ein Vorbild zu sein und darüber auch nachzudenken. Gerade junge Menschen dürfen ein Vorbild sein im Wort, im Wandel, in der Liebe. In Lukas 6, Vers 40 wird dieser Gedanke, den wir bis jetzt betrachtet haben, folgendermaßen zusammengefasst. Dort steht, der Jünger steht nicht über dem Meister, wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Und in Matthäus wird es so ausgedrückt, der Jünger steht nicht über dem Herrn, über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Und das finde ich eine wunderbare Zusammenfassung hier in Lukas 6, Vers 40. Unser Ziel, die Vollkommenheit, besteht darin, so zu sein wie Jesus. Der vollkommene Jünger ist so wie sein Meister Jesus. Und das ist ein Ziel, das wir sicherlich nicht umfassend erreichen, sicherlich nicht in allen Lebensmomenten, aber es ist das, worauf wir ausgerichtet sein dürfen. Und dieser Text in Matthäus 10 geht dann noch folgendermaßen weiter. Jesus sagt, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherren Beelzebul genannt, wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Und in Johannes 15, 18 bis 20 wird es folgendermaßen formuliert. Wenn die Welt euch hasst, dann denkt daran, dass sie mich schon gehasst hat, bevor sie euch gehasst hat. Die Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, aber das tut ihr nicht. Ich habe euch erwählt, aus der Welt herauszutreten. Deshalb hasst sie euch. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Da sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir so werden wollen wie er, dann bedeutet das auch, dass wir durch ähnliche Erfahrungen gehen müssen wie er. Und dass gerade in diesen Erfahrungen wir darin verändert werden, geprägt werden durch sein Wesen und sein Vorbild. Jünger zu sein bedeutet auch die Bereitschaft, einen Preis für die Jüngerschaft zu zahlen. Die Erlösung ist ein Geschenk. Aber Jesus selbst sagt in Matthäus 16, Vers 24, wenn mir jemand nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und noch drastischer drückt er es in Lukas 14, Vers 26 aus, wo er sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und das ist eine drastische Aussage. Worum es hier geht, und das wird uns naheliegend sein, ist ja nicht, dass Jesus möchte, dass wir andere Menschen verabscheuen. Er sagt ja, liebt euren Nächsten. Aber was hier deutlich wird, ist die Frage unserer Prioritäten. Die Prioritäten in unserem Leben sind entscheidend. Ein Jünger von Jesus muss Jesus mehr lieben als seine Verwandten. Er muss ihn mehr lieben als seinen Besitz, als seinen Gewinn, als die Geschäfte oder sonst irgendetwas in seinem Leben. Nichts sollte an diese erste Stelle kommen, an der Jesus als unser Herr und Lehrer und Meister steht. Jüngerschaft bedeutet auch die Bereitschaft, einen Preis zu zahlen. Aber ich glaube, dass der Preis für die Jüngerschaft absolut angemessen ist. Er ist angemessen, aber nicht jeder ist bereit, diesen Preis zu zahlen. Bist du bereit? Für das, was Jesus von dir verlangt? Für das, was er von dir erwartet? Die Wahl, vor die er dich stellt? Das loszulassen vielleicht? Das aufzugeben vielleicht? Wir haben das Beispiel im Matthäusevangelium von einem jungen Mann, der begeistert war von seinem Glauben. Er war ein begeisterter Nachfolger der Heiligen Schrift. Und er hat Jesus gesehen und er war auch von ihm begeistert. Und er fragt ihn, das ist in Matthäus 19, Vers 16. Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und dann zählt er auf alle diese Dinge, die er schon tut, die er schon macht. Aber Jesus antwortet zu ihm und sagt, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Dieser junge Mann war nicht bereit, den Preis für die Nachfolge Jesu zu zahlen. Und ich möchte noch die eine oder andere Aussage auch von Ellen White aus ihrer Lektion lesen. Und sie kommentiert zu dieser Situation hier und sagt, der junge Mann wünschte sich den himmlischen Schatz, doch er wollte ebenso wenig auf die irdischen Vorteile verzichten, die ihm sein Reichtum einbringen würde. Für diesen jungen Mann war sein Reichtum oder die Bereitschaft, ihn loszulassen, das Kreuz, das er auf sich nehmen sollte. Es war der Preis, den er bezahlen sollte, weil Jesus in sein Herz geblickt hat und sah, dass es diese eine Sache ist, die ihn von Gott und von der Nachfolge ferngehalten hat. Was der Preis für die Nachfolge von jedem Einzelnen von uns ist, kann ganz unterschiedlich sein. Nicht von jedem von uns verlangt Gott, dass wir unseren Besitz aufgeben. Aber ich glaube, dass er von jedem von uns erwartet, dass wir auch bereit sind, einen Preis für seine Nachfolge zu zahlen. Im Sinne von ihm zu vertrauen, etwas loszulassen, das uns vielleicht wichtig erscheint. Das uns vielleicht wichtiger noch ist als er. Ich möchte noch eine Aussage von Ellen White lesen. Sie beschreibt über diese Vorbildwirkung Jesu Folgendes. Sie sagt, das ganze Wirken der Gnade von Christus ist ein einziger beständiger Dienst der Liebe, Selbstverleugnung und Selbstaufopferung. Dasselbe Prinzip, das Jesus beseelte, wird auch seine Jünger in ihrem Handeln untereinander antreiben. Beseelt uns das Prinzip von Liebe, Selbstverleugnung und Selbstaufopferung? Ist es das, was unser Leben bestimmt? Wenn Menschen nicht aus Zwang oder Eigennutz, sondern aus Liebe miteinander verbunden sind, macht sich in ihrem Leben das Wirken einer Macht bemerkbar, schreibt Ellen White, die über jedem irdischen Einfluss steht. Wo diese Einheit besteht, ist sie ein Beweis dafür, dass Gottes Bild im Menschen wiederhergestellt wird und ihm ein neuer Lebensgrundsatz eingepflanzt worden ist. Sie, diese Macht, zeigt, dass Gottes Gnade die im Herzen wohnende Selbstsucht besiegt. Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Deine Familie? Deine Karriere? Vielleicht irgendetwas ganz anderes? Auch ich würde sagen, das Wichtigste in meinem Leben ist meine Familie. Und zeitlich wäre die Gemeinde noch wichtiger vielleicht. Aber von der Priorität her, Gott möchte ja, dass wir Liebe haben für unsere Mitmenschen, dass wir Liebe haben für unsere Familien. Aber ich glaube, auch wenn Gott nicht von uns erwartet, dass wir den Großteil unserer Zeit und unserer Energie und unserer Talente für ihn aufwenden. So sagt Jesus doch in Matthäus 6, Vers 33 folgendes. Er spricht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Jesus sagt nicht, trachtet ausschließlich nach dem Reich Gottes. Verbringt jeden einzelnen Moment eures Wachseins im Einsatz für die Gemeinde. Tut nichts anderes, als ständig in der Bibel zu lesen und zu beten. Er sagt nicht, trachtet ausschließlich danach, aber trachtet zuerst. Zuerst. Und das ist eine Priorität, die er hier betont. Wonach trachten wir zuerst in unserem Leben? Wenn es das Reich Gottes ist, dann wird uns in allen anderen Lebensbereichen der Segen Gottes zufallen. Ich glaube, was hier Jesus beschreibt in Matthäus 6, ist ähnlich dem Prinzip vom Zehnten, das wir im Alten und auch dann im Neuen Testament finden. Beim Zehnten war es ja so, dass das Volk den ersten Teil seiner Ernte, den besten Teil, die besten und ersten 10% von dem, was sie geerntet haben, das sollten sie Gott schenken und ihm zur Verfügung stellen. Und dann hatten sie die 90%, die noch übrig waren, für ihre eigene Verfügung. Dieses Prinzip haben auch wir heute als Christen. Auch wir dürfen, was unsere finanziellen Mittel angeht, den Zehnten geben. Aber sind wir auch bereit, Gott den Zehnten von unserer Zeit zu schenken? Mir scheint, gerade in dem reichen Land Schweiz, in dem wir leben, ist das besonders schwierig. 10% von unserem Einkommen, das ist vielleicht für manche viel, für andere ist es nicht so tragisch vielleicht. Aber ich habe den Eindruck, es schmerzt uns oft viel weniger als der Gedanke, 10% unserer Zeit für Gott zur Verfügung zu stellen. Ich möchte gerne diesen Vergleich auch illustrieren an meinem eigenen Leben. Und euch etwas mitteilen, das wahrscheinlich vielen gar nicht bekannt ist. Ich bin als Prediger ja in der besonderen Situation, dass ich all meine Zeit und Energie für die Gemeinde und für das Evangelium einsetzen darf, wegen eurer Treue, weil eure Zehnten meinen Lebensunterhalt sichern. Ich bin angestellt als Pastor. Aber als Prediger habe ich eine interessante Stundenbasis. Die meisten Menschen in der Schweiz haben eine Stundenbasis von 40 Stunden pro Woche, glaube ich. Ich weiß, viele arbeiten mehr als das, aber das ist zumindest auf dem Papier. Bei mir als Prediger steht auf dem Papier, ich habe 50 Stunden in der Woche. Und der Gedanke dahinter ist folgender. Man erwartet von einem Prediger, dass er 40 Stunden in der Woche arbeitet, aber man erwartet auch, dass er sozusagen freiwillig noch 10 Stunden darüber hinaus tut. Warum? Weil das ja auch das ist, was die Gemeindegeschwister investieren, ohne dafür Geld zu bekommen. Das ist mir in meinem Vorstellungsgespräch so vermittelt worden. So, ja, du hast 40 Stunden und noch 10 dazu, weil in der Gemeinde ist das ja auch so. Und ich habe mir das mal ausgerechnet. Wenn ich 16 Stunden am Tag wach bin, dann sind das etwas mehr als 110 Stunden in der Woche, die ich habe. Und 10 Stunden sind tatsächlich 10% von dieser Zeit, die ich sozusagen freiwillig noch in den Dienst investiere. Und wenn ich 10% meiner Zeit für Gott schenke, dann habe ich immer noch 90% übrig, um das zu tun, was ich will. In meinem Fall ist ein Teil davon in meiner Aufgabe als Prediger, in meiner Familie, auch vielleicht in meinen Hobbys. Diese 90% stehen uns zur Verfügung. Haben wir nicht das Problem, stehen wir nicht vor der Herausforderung als gläubige Menschen, dass wir so vieles oft in unserem Leben haben, das unsere Zeit und unsere Energie in Anspruch nimmt? Und wir versuchen allem gerecht zu werden, wir versuchen allem nachzukommen und am Ende müssen wir dann oft sagen, für den Einsatz für meine Gemeinde, für die Arbeit im Reich Gottes bleibt mir keine Zeit mehr. Ich würde es ja gerne, aber es ist leider keine Zeit mehr übrig. Aber ich möchte euch heute herausfordern und die Frage stellen, ob es nicht in unserem Leben gerade umgekehrt sein sollte. Wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, gebt diesem Einsatz für die Nachfolge und für den Dienst eure oberste Priorität. Wären da nicht, was auch immer Jesus da uns an Gaben und Fähigkeiten gegeben hat, die wir für sein Reich einsetzen dürfen, wäre das dann nicht das Erste, was ich in meinen Kalender eintrage? Wäre es nicht das, was die oberste Priorität hat und alles andere arrangiere ich darum herum? Sodass ich sicher gehen kann, dass es nicht am Ende zu kurz kommt? Ich glaube, wir stehen realistischerweise vor der gleichen Gefahr, wie es dieser reiche Jüngling tat. Oder auch die anderen Personen, von denen Jesus im Gleichnis spricht. Der eine, der sagt, ach, ich möchte dir ja nachfolgen, aber lass mich zuerst noch meinen Vater begraben. Oder der andere sagt, lass mich zuerst noch meinen Acker besehen. Lass mich zuerst noch dieses oder lass mich zuerst noch jenes tun. Was kommt in deinem Leben zuerst, bevor du Jesus nachfolgst? Bevor du am Reich Gottes mitbaust? Ich bin überzeugt davon, dass Jesus überhaupt nichts dagegen hat, dass wir unser Leben gestalten nach eigenen Vorstellungen. Aber Jesus scheint nur allzu genau zu wissen, dass die Frage, was in unserem Leben zuerst kommt, einen entscheidenden Unterschied dafür macht, was uns zuletzt begegnen wird. Das ist eine Frage unserer Prioritäten. Und Jesus drückt es aus in dem Text, den wir auch bereits zu Beginn gehört haben, wo er sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und ich glaube, das gleiche Prinzip steckt hinter diesem Gedanken. Und als Petrus vor Jesus steht und konfrontiert ist von diesem Preis der Nachfolge, fragt er: Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Und dann antwortet Jesus, das ist Matthäus 19, die Verse 28 bis 29, und sagt, Matthäus 19, 28 bis 29, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Hier spricht er zu den 12 Jüngern. Und dann aber darüber hinaus zu uns allen. Und er sagt, und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird es 100-fach empfangen und das ewige Leben ererben. Das ist die Verheißung Jesu für alle Jünger, die bereit sind, ihm ohne Wenn und Aber nachzufolgen. Und dazu möchte ich euch heute einladen. Mögen wir Gott, mögen wir Jesus in unserer Nachfolge die Priorität geben, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten und dann erleben, dass uns alles andere durch den Segen Gottes zufällt. Amen.